Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Mann, 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 wenn's ums Meckern ging und ums Murren, dann hat den alten Israeliten so leicht keiner das Wasser reichen können. Gott hat die grad aus Ägypten aus der Sklaverei rausgeholt und dann fangen die an zu motzen. Das ist wirklich hörenswert. Ich hätte vielleicht ganz anders reagiert als Gott. Aber Gott hatte Manna statt Mahnungen für die Israeliten. Ob das auch uns einen Weg eröffnet, mal aus dem Murren rauszukommen? Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Heute, liebe Gemeinde, geht es um die Geschichte vom Manna. Die ist wirklich weit verbreitet, die kennen einen ganzen Haufen Leute und das ist auch gut so, denn ich finde, die gehört zum Grundwissen in unserer Kultur. Also wer im öffentlichen Gespräch mitreden will, der sollte die Geschichte vom Manna kennen. Da stand vor kurzem in der Zeitung der Satz, da ging es um die Wahlen in England, da stand der Satz: Labour-Boss Keir Starmer versprach kein Manna vom Himmel. Wenn man verstehen will, was das heißt, wenn man die Manna-Geschichte kennt, gar kein Problem. Aber sonst wird's eng. Auch in der Geschichte hilft das, wenn man da eintaucht, dass man versteht, was passiert ist. Also nur mal ganz kurz eine kleine Episode am Ende vom Zweiten Weltkrieg, und zwar kurz vor Ende. Da war dieser schwierige Winter 44-45 für die Niederländer ein katastrophaler Winter. Die haben Hunger gelitten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann haben im Frühjahr dann die Alliierten beschlossen, wir müssen jetzt eingreifen und haben Flugzeuge rübergeschickt in die Niederlande und haben Lebensmittel abgeworfen. Vor allem Brot haben sie abgeworfen. Und diese Aktion hatte den Decknamen Operation Manna. Deswegen ist es gut zu wissen, was steckt hinter diesem Begriff Manna. Aber nicht nur deswegen schlage ich vor, ihr Konfis, wenn ihr die Geschichte noch nicht so arg kennt, hört gut zu. Also, ich fange mal wie in einer Serie an, was bisher geschah, bevor ich das aus der Bibel vorlese. Was bisher geschah, also das Volk Israel, wir gehen 3200 Jahre zurück. Das Volk Israel war in Sklaverei in Ägypten. Sie mussten Fronarbeit leisten und es war eine knallharte Zeit für sie. Sie haben gelitten wie sonst was, haben zu Gott geschrien: Gott, hilf uns! Und dann kam der Tag, an dem Gott sie erhört hat und hat Mose geschickt, der Führer des Volkes, der sie dann rausgeholt hat aus dieser Sklaverei. Dann kam es zum Auszug aus Ägypten und das Volk war so unterwegs durch die Wüste auf dem Weg zum Berg Sinai. Da sind sie unterwegs dann zum Beispiel vorbeigekommen an einer Oase, die hieß Oase Elim. Und da steht in der Bibel eine irre Beschreibung, die hatte 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Die hatten Zeit, die Bäume zu zählen. Ich also weiß nicht, warum das sonst hier steht. So, und dann ging es weiter mit der Wanderung durch die Wüste und jetzt kommt unsere Geschichte. Ich lese das mal vor aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 16. Von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Ich überspringe ein paar Verse. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden. Und ihr sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste, rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, das ist Hebräisch und heißt, was ist genau das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, das ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Das ist die Geschichte vom Manna. Und ich will jetzt mal unseren Augenmerk zuerst auf die Leute richten. Und zugegebenermaßen auf ihr Gemecker. Und dann aber auch schauen, wie hat Gott eigentlich reagiert? Wie hat er sich um sie gekümmert? Also, fangen wir vorne an. Die Leute beschweren sich bei Mose. Und wie die sich beschweren. Murren ist das Wort, das da in der Lutherbibel immer wieder steht. Also, meckern, motzen, unzufrieden sein, da steckt auch ein bisschen Widerstand drin. Mir reicht's jetzt, ich steige jetzt aus. Rebellion ist dabei. Fängt ja schon klein an. Passt auch sehr gut. Das Problem war offensichtlich, dass sie nichts mehr zu essen hatten oder zumindest Angst, dass sie nichts mehr zu essen hatten. Denn die sagen ja zu Mose, hey, Gott hätte uns doch gleich in Ägypten sterben lassen, da saßen wir an den Fleischtöpfen und hatten Brot zu essen, so viel wir wollten. Und dann kommen sie, dann reden sie weit. Also ich frage wirklich, Moment, wie bitte? Was faselt ihr da? Redet ihr von der Zeit, in der ihr gefangen wart in Ägypten, in der ihr Sklaven wart, in der ihr jeden Tag misshandelt wurden? Meint ihr das? Habt ihr das alles vergessen? Da wollt ihr zurück. Aber es geht ja noch weiter. Die kommen dann mit also einem richtigen Verschwörungsmythos um die Ecke. Ihr, also Mose und Aaron, ihr habt uns hier herausgeführt in die Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde am Hunger sterben lasst. Im Ernst? Also Mose und Aaron wollen im Auftrag Gottes das Volk in die Wüste führen, um es fertig zu machen? Ist das wirklich deren Ernst? Was für ein Unsinn! Also so meckern sie, so motzen sie, ein vollkommen verklärter und verzerrter Blick auf das, was gerade noch gewesen ist. Sie haben ja die Zeitangabe gelesen, das ist erst 6 Wochen her. Aber ich will gar nicht auf den Israeliten rumhacken. Ich frage, wie ist das bei uns heute? Wie sind wir eigentlich im Murren und im Meckern? Wie sind wir da? Naja, okay, bevor wir jetzt hier die Erzählrunde machen, fange ich mal bei mir an. Also, ich bin gar nicht schlecht im Murren, ich sag's Ihnen. Wissen Sie, ich habe einen arbeitsintensiven Job. Ja, ich weiß, Augen auf bei der Berufswahl. Und dann denke ich, bin ich manchmal neidisch auf Leute, die viel Freizeit haben. Und dann begegne ich im Dorf wieder einem Meister, einem Handwerksmeister, der einen Handwerksbetrieb hat. Der würde sich die Finger lecken nach meinen Arbeitszeiten. Der würde sagen, hey, ich will einmal so wenig arbeiten wie ein Pfarrer. Also ich habe echt hohen Respekt vor dem, was die den Handwerksbetrieb haben oder eine Firma leiten, was die an Zeit reinstecken, meine Güte. Naja, das ist aber meine Versuchung zu murren. Was ist denn Ihre Versuchung zu murren? Was ist denn Ihr Punkt, wo Sie sagen, boah, früher war alles besser? Da gibt es sicher auch ganz ernste Gründe, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich meine, die Israeliten hatten Angst zu verhungern in der Wüste. Also ich hätte nicht mit ihnen tauschen wollen. Aber bei allem, was uns dazu bringt, zu murren und zu meckern, eine Sache ist mir wichtig. Die Leute damals in der Wüste, die haben nur deshalb so murren können, weil sie vergessen haben, was Gott eben noch für sie getan hat. Das haben sie irgendwie vergessen. Da war gar nichts mehr, wie Gott ihnen geholfen hat. Mensch, der hat sie aus der Sklaverei befreit. Und dann kam diese Sache mit dem Schilfmeer. Die Ägypter wollten sie alle erschlagen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Gott hat sie gerettet. Und gerade kommen sie aus einer Oase raus, wo es 12 Wasserquellen gab. Ich will, wie gesagt, aber gar nicht so sehr auf den Israeliten rumhacken. Ich will das mal als Mahnung nehmen für uns heute. Für mich, vergesse auch ich, wie Gott mir geholfen hat? Wahrscheinlich viel zu oft. Sie kennen doch diesen Satz aus diesem alten Gebet, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. War offensichtlich damals schon beim Psalm 103 ein Thema. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein guter Tipp, wirklich berechtigt. Gott gibt so viel. Gott hilft uns so oft. Denken wir dran. Vergessen wir es nicht zu schnell. Dann sage ich, wenn ich richtig mutig bin, lieber weniger jammern und mehr danken. Aber jetzt interessiert mich mal, wie reagiert denn Gott auf dieses Gemecker der Israeliten, auf dieses Murren? Wie reagiert der? Also ich habe schon eine Idee. Gell? Wenn ich an Gottes Stelle gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ihr nervt. Ihr nervt sowas von. Menschenskind, bei euch ist doch Hopfen und Malz verloren. Habt ihr das alles vergessen? Macht doch, was ihr wollt. Hey, geh doch zurück nach Ägypten. Ich suche mir ein anderes Volk. Also so hätte ich reagiert, aber Gott hat völlig anders reagiert. Gar nichts von dem. Gott hat den Leuten nur zu verstehen gegeben, ich kümmere mich darum. Und dann kam diese Sache mit dem Manna und den Wachteln. Wissen Sie, und das in Wirklichkeit ist das alles gar kein Wunder. Natürlich gibt es in der Wüste Wachtelschwärme und wenn die mal richtig erschöpft sind und runterkommen und ausruhen müssen und dann gerade neben dem Lager der Israeliten landen, dann ist das eine willkommene Abwechslung. Für die Israeliten leider nur. Und was das Manna anbetrifft, auch das gibt's, das ist doch kein Geheimnis. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten sogar. Also man weiß nicht genau, welche dieser Möglichkeiten es war, aber es gibt auf jeden Fall mal 3 Möglichkeiten. Das kann eine bestimmte Flechte gewesen sein, die es in der Wüste gibt, die man essen kann. Das kann das Harz von Tamarisken gewesen sein, wenn das rausfließt und trocknet, kann man es auch gut essen. Und an diesen Tamaristen gibt es Schildläuse. Und deren Sekret, das trocknet auch in der Sonne. Das heißt ja in der Bibel, morgens, als der Tau dann verdunstet war, dann lag das da. Das könnte auch sowas sein wie Honigtau. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Honigtau kennen. Sowas kann es gewesen sein. Was es genau war, weiß ich nicht. Aber irgendwas von den 3 wird es gewesen sein. Und die Leute sammeln dann das auf und essen es und jeder hat so viel, wie er braucht zum Leben. So reagiert Gott. Ich weiß gut, dass Gott bei anderen Gelegenheiten auch mal feurige Schlangen geschickt hat. Aber hier, in dieser Geschichte, an dieser Stelle hier, wie das vom Manna erzählt wird, da macht Gott doch keinerlei Vorwürfe. Gott sagt doch nicht zu den Leuten, hey, jetzt entschuldigt ihr euch erstmal und dann sehen wir weiter. Sagt er nicht. Gott macht ihnen keine Vorwürfe, Gott droht nicht mit irgendeiner Strafe, Gott fordert nicht erst Buße und Umkehr. Nein, macht er alles nicht. Er geht absolut fürsorglich mit den Leuten um. Und wissen Sie was, wenn Gott das doch so macht hier in dieser Geschichte, dann lassen Sie uns doch darauf vertrauen, dass Gott auch mit uns so fürsorglich umgeht. Genauso. Das Murren der Leute, das kann man mal als verunglücktes Gebet betrachten, weil Gott hat es ja gehört. Und wenn bei uns mal so ein verunglücktes Gebet kommt und eine Reihe davon in uns das auffällt, dann lassen Sie uns trotzdem darauf vertrauen, dass Gott uns barmherzig begegnet und nicht mit feurigen Schlangen. Vorhin haben wir diese Strophe aus dem Lied gesungen. Den Leib, die Seele, das Leben hat er uns alles gegeben. Dieselben zu bewahren, tut er nie etwas sparen. In dieser Sache ist Gott absolut kein Sparfuchs. Und so macht das Gott auch mit uns. Ich habe was gelesen bei Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der zur Zeit der Nazis aktiv war. Und er hat 10 Jahre lang diese Nazi-Herrschaft erlebt. Und dann hat er nach 10 Jahren Folgendes geschrieben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Da ist doch was dran, oder? Wissen Sie, Gott überrascht uns mit immer neuen Wegen, wie er uns weiterhilft, auf die wir gar nicht gekommen wären. Die Israeliten haben noch nie irgendwas von diesem Honigtau oder was es auch immer war gesehen. Die haben gefragt, Manhu, also was ist das? Daraus ist dieses Wort Manna entstanden, weil die nicht wussten, was das war. Das gibt's aber in der Wüste. Also das hat Gott ja nicht erfunden für die Israeliten, das gab es ja vorher schon. Aber so sorgt Gott für seine Leute. Und jetzt denken Sie doch mal an Jesus. Denken Sie an die Geschichte, wie Jesus Tausenden von Menschen zu essen gegeben hat. Sicherlich eine Nummer kleiner als diese Sache in der Wüste mit dem Volk Israel. Aber immerhin Tausende von Menschen hat Jesus satt gemacht, wie auch immer. Aber am Schluss waren alle satt und zwar sogar noch was übrig. Jesus hat das vorgelebt und hat gezeigt, seht ihr, so ist Gott, so fürsorglich ist Gott, so kümmert sich Gott um euch. Haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Gott sich so um Sie kümmert? Müssen wir jetzt nachdenken. Also mir fällt etwas ein, was ich bereits vor 30 Jahren erlebt habe, als ich noch Student war. Da habe ich ein Auslandssemester in Schottland gemacht und habe dort Theologie studiert und dann war das nicht Auslandssemester, Auslandsjahr. Dann war dieses Jahr vorbei und zum Schluss kam meine damalige Freundin und meine jetzige Frau zusammen mit meiner Mutter, kamen im Auto raufgefahren nach Schottland, um mich abzuholen. Ich hatte ja richtig viel Gepäck, ich habe meine Zelte abgebrochen in Schottland nach einem Jahr. Absolut, wir haben das Auto vollgestopft mit Gepäck und wir drei dann noch und dann sind wir runtergefahren zur Fähre nach Dover, durch ganz England durch. Ich saß am Steuer und auf der Autobahn in England habe ich einen Unfall gebaut. Ich bin unter einen Lastwagen drunter gefahren. Uns drei ist nichts passiert, aber das Auto war total Schrott, nichts mehr zu machen. Und das war das Auto von meinem Schwiegervater. Er hat mir seine Tochter aber trotzdem gegeben, dann zum Heiraten. Ich bin ihm heute noch dankbar. Und dann standen wir da an der Autobahn, müssen Sie sich vorstellen, Auto da, komplett Schrott, wir drei am Rand, ringsrum massiv viel Gepäck. Und haben uns überlegt, jetzt und wie kommen wir jetzt heim? Ich will Ihnen sagen, wie wir heimgekommen sind. Ein freundlicher Mitarbeiter in einer Autowerkstatt hat gesagt, komm, ich fahre euch runter nach Dover. Die 180 Kilometer, das mache ich. Und dann hat er uns da runtergefahren, wir drei wieder im Auto, alles ist gut gegangen, waren wir in Dover angekommen. In Dover an der Fähre hat meine Mutter einen Busfahrer angequatscht und gefragt, ob er uns vielleicht über Platz noch hat im Bus und uns mitnehmen könnte. Darf man alles nicht machen. Wenn Busfahrer hier sind, ich weiß. Aber vor 30 Jahren war die Welt noch einfacher. Und sie ist ausgerechnet an einen Busfahrer rangelatscht, der nach Pforzheim gefahren ist. Und dann hat er gesagt, okay Leute, ja, werft euer Gepäck rein, ihr könnt mitfahren. Und dann sind wir mit dem Bus, mit dem Reisebus, das war eine Reisegruppe, die kam zurück von einer großen Rundreise in England, bis nach Pforzheim gefahren, der Rest war ein Kinderspiel. So sind wir trotz Autounfall in England, trotz Schrottauto, nach Hause gekommen. Ich sage, so hat Gott für uns gesorgt, mit Wegen, die wir überhaupt, auf die wir nicht gekommen wären. Gott hat sich was einfallen lassen. Damals, als er sein Volk in der Wüste satt gemacht hat, hat er sich was einfallen lassen. Das macht er auch bei uns. Wissen Sie, manchmal öffnet er uns nur die Augen, um das zu sehen, was schon da ist. Ich meine, der Bus ist ja sowieso runtergefahren. Das Manna war ja sowieso schon in der Wüste. Wie oft geht es uns so in unserem Alltag, dass wir nicht sehen, wo die Lösung ist? Und Gott sagt dann, mach's doch mal so. Und wir denken, ja genau, so kannst du es machen. Und manchmal sehen wir gar nicht mehr, was Gott alles schon regelt für uns. Wir haben Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen und zu trinken, vermute ich mal. Wir leben in Frieden hier in unserem Land. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wir haben Demokratie. Alles völlig normal und alltäglich. Vielleicht auch nicht. Sehen Sie, so sorgt Gott für uns. Und wenn dann Gott mal tatsächlich einen völlig neuen Weg auftut für uns und wir fragen müssen, man hu, was ist denn jetzt auch das? Dann lassen Sie uns mutig diesen neuen Weg gehen und Gott folgen und sagen, okay Gott, das mache ich jetzt, habe ich noch nie bisher gemacht, aber wenn das der Weg ist, wie du mich herausholst, dann machen wir das. Und ich sage Ihnen, Gott wird uns unser ganz persönliches Manna geben, was Sie brauchen. Und so hilft er uns. Und Gott will nichts dafür. Aber er freut sich sicherlich über das kleine Wort Danke.